Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Tabus. Die meisten haben eine ungefähre Vorstellung davon, was sie sind. Für manche ist es der aktuelle und hervorragende Roman von Ferdinand von Schirach. Und für die anderen ein abendfüllendes Gesellschaftsspiel. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Tabus. Ich bin Gregor Teichmann. In einem Artikel aus dem Jahr 2010 beschreibt die Zeit Tabus vor allem als Sprechverbote über gewisse Themen. Zum Beispiel Migranten, Hartz-IV-Empfänger, Frauen, Schwule und Juden. Es geht dabei meist auch um den Skandal in der Öffentlichkeit. Etwa wenn ein Promi wie Fürstin Gloria von Thun und Taxis in einer Talkshow allen Ernstes behauptet, der Schwarze schnackselt gerne. Die Fürstin hat sich damit nicht nur als Rassistin geoutet, sondern auch ein Tabu gebrochen. Der Tabubruch aber ist, wie der Roman von Ferdinand von Schirach oder das gleichnamige Brettspiel, nur ein Aspekt eines sehr unscharfen Begriffs. Ein Tabu ist nicht nur ein Sprechverbot, dessen Bruch ein Skandal bedeutet. Tabuthemen in Deutschland sind auch Krankheit, Stuhlgang, Alter, Tod, Geld und Sex. Das sind Themen, die häufig als erstes genannt werden, wenn man nach Tabus fragt. Unsere heutige Sendung befasst sich in zwei längeren Beiträgen mit dem Tabuthema Sexualität. Wir haben einen Beitrag über die Sexualität von behinderten Menschen und einen, der sich mit Sexualität im Alltag beschäftigt. Katzenjammer und Lady Grey. Ihr hört Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema, das Tabuthema Sexualität. Unser Radioprojekt entsteht im Rahmen des Studiums der Medienwissenschaft. Als Abschlussarbeiten möglich sind auch sogenannte Werkstücke, zum Beispiel ein Radiofeature. Marlene Haug hat sich in ihrer Bachelorarbeit mit dem Thema Sexualität im Alltag befasst und dazu mit jungen Menschen gesprochen.
Etwa zweimal pro Woche haben die Deutschen im Schnitt Sex. Statistisch gesehen passiert das erste Mal mit 15,9 Jahren. Bei Mädchen etwas früher, bereits mit 15,5, bei Jungs erst mit 16,4 Jahren. Alle tun es. Und alle wissen es. Mit wem aber sprechen die Deutschen über ihre sexuellen Erfahrungen?
Ja, ich würde sagen, gerade mit meinen Freunden oder wenn sich irgendwie so im öffentlichen Gespräch mit Leuten, mit Kommilitonen von der Uni einfach ergibt dann.
Mit meinen besten Freundinnen.
Über Sex rede ich generell, also eher weniger mit meinen Eltern, aber mit Freunden, mit ja, meinem Freund natürlich.
Vor allem mit meinen Freunden, gerade in der WG oder so, wenn wir uns abends mal zusammensetzen. Oder mit meiner besten Freundin, meinem besten Freund.
Eigentlich so mit den Menschen, die mir am nahesten stehen.
Mit wem in deinem Leben redest du denn über das Thema Sex?
Mit meiner Partnerin.
Mit meinen besten Freundinnen.
Hauptsächlich mit Freundinnen.
Also ich würde nur mit Leuten sprechen, die ich sehr gut kenne. Der Rest fällt eigentlich raus. Also Familie, ja. Verwandte unter Umständen. Aber auch eher weniger.
Die 23-jährige Studentin Viola Oberacker bespricht das Thema Sex vor allem mit anderen Frauen. Dabei gibt es aber Unterschiede, wie und was sie erzählt.
Mit guten Freunden oder besonders mit guten Freundinnen eigentlich. Und mit meinen Schwestern. Gut, auch mit meiner Mutter ab und zu mal. Also mit meiner Mutter rede ich, glaube ich, auch nicht so direkt darüber wie mit Freunden oder meinen Geschwistern. Also ich würde jetzt nicht mit ihr über meine sexuellen Vorlieben oder sowas sprechen, aber so ein bisschen genereller kann man mit ihr da auch drüber reden.
Maren Schmidt will ihren richtigen Namen nicht im Radio hören. Für sie spielt vor allem das Thema Vertrauen eine große Rolle.
Ich würde tendenziell eher nur mit Leuten richtig darüber reden, die ich auch gut kenne und denen ich vertraue.
Mit ihren Eltern wolle sie nicht über Sex reden. Vor allem nicht über Details des eigenen oder des Liebeslebens der Eltern. Das würde sich komisch anfühlen, sagt sie. Demgegenüber hat Viola Oberacker das Gefühl, dass sie selbst davon profitiert, über das eigene Liebesleben und ihre Erfahrungen zu sprechen.
Es bringt mir, glaube ich, ziemlich viel, weil man da eben auch mal so aus einer anderen Perspektive Geschichten erzählt bekommt und auch oft dann merkt, okay, das ist vielleicht gar nicht so besonders oder so komisch, was wir da machen.
Aus Sicht der Sexualtherapeutin Kaya Ersfeld aus Nürtingen gibt es verschiedene Gründe, warum man über Sex spricht.
Das kommt immer drauf an. Natürlich gibt es Leute, die sich damit produzieren, dass sie über das Thema sprechen können. Es gibt aber auch Leute, die haben Freude an Sexualität und können darüber reden. Und daran sehe ich nichts Schlimmes. Man muss immer individuell schauen. Wie passt das ins Gesamtbild und was für ein Bild bekommt man denn, wenn man sich alles anschaut? Wie redet jemand über Sex? Redet der einfach nur viel darüber oder redet der darüber, was für ein toller Hecht er ist? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Also ich mache relativ viel Scherze darüber und dräng das oft eher ins Lustige, glaube ich.
Kommt immer drauf an, würde ich sagen. Wenn was Lustiges passiert ist oder halt was Bestimmtes, dann geht man schon eher ins Detail und sonst eher oberflächlich.
Eher sachlich, aber witzig angehaucht.
Und wie sprichst du dann? Also wie wird das Thema behandelt?
Das kommt drauf an. Also oft eher auf witzige Art und Weise. Aber wenn ich jetzt speziell ein Problem oder eine Frage habe, dann kann es schon auch mal ernst werden.
Einmal, wenn es was Privates ist, meistens mit Respekt gegenüber der persönlichen Meinung von Leuten oder dann wahrscheinlich auch scherzhaft, wenn es oft irgendwie nur irgendwelche Witze oder Statements mit einbezogen ist.
Eigentlich auf eine ziemlich offene und lockere Art.
Ich glaube, das hängt immer vom Thema ab und um was es halt geht.
Also mit meinen Freundinnen nenne ich das Strandkorbgespräche, weil da ist dann dunkel. Da waren wir mal im Urlaub und da war es dunkel und dann sieht man einander nicht, man hatte was getrunken und dann geht es.
Der 22-jährige Student Lorenz Kandorf spricht gerne über Sexualität und ist der Meinung, dass Frauen und Männer ganz anders darüber reden.
Es ist ein Unterschied, wenn du mit Jungs drüber sprichst oder mit Mädels. Ihr seid da mehr, glaubst du, so intimer. So. Ihr geht da nicht so drauf ein, so, ja, wie die Jungs, ja, ich hab die weggeknallt, High Five, Puff, fertig, Thema beendet. Ich glaube, ihr Mädels, ihr seid da tiefer drin und ihr redet da einfach genauer drüber.
Lorenz Kandorf ist überzeugt, Männer redeten eher darüber, dass der Sex passiert ist und Frauen darüber, was passiert ist und wie genau es dazu kam. Rhetorikstudent Benedikt Reusch dagegen hat das Gefühl, vom anderen Geschlecht auch viel über deren Sicht beim Sex zu lernen. Den Umgang von Männern in Bezug auf Sexualität findet er eher schwanzorientiert.
Naja, ich glaube auf jeden Fall, unter Jungs ist es immer ganz wichtig, einen großen Penis zu haben und ein absolut dominanter Mann im Bett. Also, und wenn das halt nur so spielerisch ist manchmal, wo man so rumerzählt und wer hat den größten Penis, und ich glaube, das ist schon was aus irgendeinem Grund super tief verwurzelt ist und was ganz schlimm ist, wenn man jetzt keinen großen Penis hat und nicht der krasse Ficker ist.
Mit seinen Freunden redet er gerne über das Thema Sex. Dabei würden vor allem die groben Fakten, wie, wann und mit wem besprochen. Einzelheiten oder Sexpraktiken blieben meist außen vor. Er wünscht sich aber, dass generell mehr über das Thema Sex gesprochen wird und es kein Tabuthema mehr ist.
Also es ist die eine Aktivität, die quasi jeder macht, aber niemand drüber redet. Was ich merkwürdig finde, warum man das nicht genauso drüber redet, wie was er sich über Fahrradfahren oder ins Schwimmbad gehen. Finde ich unangebracht und unangemessen, das quasi immer so zu tabuisieren.
Die Theologiestudentin Maren Schmidt ist seit 6 Jahren in einer festen Beziehung. Mit ihrem Partner hat sie nach eigenen Angaben im Schnitt 4-mal die Woche Sex. Für sie gibt es einen großen Unterschied darin, wie über Sex in einer Beziehung oder als Single gesprochen wird.
Also ich glaube, wenn man jetzt keinen festen Partner hat und dann aber Sex hat mit Menschen, die vielleicht die eigenen Freunde nicht kennen, dann erzählt man mit Sicherheit viel offener auch irgendwelche Missgeschicke oder sowas, weil man ja mit einem festen Partner auch achten muss auf dessen Intimsphäre.
Die Diplompsychologin Kaya Ersfeld arbeitet seit mehreren Jahren als Paar- und Sexualtherapeutin. Durch die Arbeit mit ihren Klienten hat sie viele Facetten über das menschliche Paarungsverhalten mitbekommen.
Es wird gerne mal, so ganz allgemein gesprochen, gerne wird darüber gesprochen, dass man selber Sexualität für wichtig hält und Lust für wichtig hält und dass man sich da ungerecht behandelt fühlt, weil der Partner die Partnerin vielleicht nicht so gerne möchte und so weiter. Es wird erstaunlich wenig im Detail gesprochen.
Kaya Ersfeld hat dabei Unterschiede im Umgang mit Sexualität von heterosexuellen zu schwulen Paaren festgestellt.
Ich habe mehrere homosexuelle Männerpaare hier gehabt und habe den Eindruck, die gehen komplett anders mit Sexualität um als so das Heteropaar und auch als die Lesbenpaare. Die Homosexuellen leben eher promiskuitiv, was häufig zu Problemen führt. Da wird, glaube ich, auch anders und offener über Sexualität gesprochen und auch anders praktiziert.
Unter Promiskuität, also dem sehr offenen und freizügigen Umgang mit Sexualität, fällt, so Kaya Ersfeld, auch Sex in der Öffentlichkeit, wie etwa im Schwimmbad, im Park oder am Strand. Let's talk about Sex. Let's talk about Sex. Let's talk about Sex. Der moderne Mensch besitzt heute nicht nur ein Smartphone und eine Spiegelreflexkamera, sondern auch Spielzeuge für das Liebesleben. Vom Flexi-Felix über Liebeskugeln bis zum garantiert recycelbaren Holzvibrator. Und wo kauft man das heutzutage? Im Internet oder bei Sextoy-Partys. Was 1947 mit Beate Uhses Versandhandel begann, ist heute ein milliardenschwerer Markt. 1962 eröffnete Uhse in Flensburg den ersten Sexshop der Welt, das Fachgeschäft für Ehehygiene. Mittlerweile gibt es in beinahe jeder größeren Stadt einen Sexshop. Um ein bisschen mehr über den Umgang mit Liebesartikeln zu erfahren, habe ich mich in Belladonna in Esslingen umgesehen. Der Shop richtet sich speziell an Frauen und Paare. Die Kundenberaterin Martina Sanwald berichtet, welche Leute zu ihr in den Laden kommen.
Alles gemischt, von jung bis ganz, ganz alt, von sehr schüchtern bis extrovertiert. Die reden nur wenig darüber, weil hier im Schwabenländle redet man nicht. Man kauft halt und hört zu, aber man teilt sich wenig mit.
Wie offen man über das Thema Sexualität sprechen kann, hat laut der Therapeutin Kaya Ersfeld auch viel damit zu tun, wie man in der Kindheit aufgeklärt wurde. In Deutschland klären laut einer Statistik aus dem Jahr 2015 meistens Lehrer oder Eltern ihre männlichen Schüler und Söhne auf. Bei Mädchen übernimmt diese Aufgabe vor allem die eigene Mutter, gefolgt von den besten Freunden. Nur 37% der befragten Mädchen gaben an, von ihren Lehrern aufgeklärt worden zu sein. Der Geographiestudent Lorenz Kandolf erinnert sich daran, wie das bei ihm war.
Wie wurde ich aufgeklärt? Ich glaube eher selber. Wir hatten das in der Schule gar nicht so. Vielleicht einmal so, ja, es gibt dieses Bienchen-Blümchen-Beispiel. Ich glaube, das war in der 3. Klasse. Und man ist nicht drauf eingegangen, hat gesagt, ja, es gibt den Penis, es gibt die Vagina, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen und fertig. Und nachher in der Schule kam es gar nicht mehr und dann wurde es halt selber durchs Fernsehen oder so mitbekommen.
Daran, wie es bei ihr lief, erinnert sich Maren Schmidt nicht. Dafür an etwas anderes.
Auf jeden Fall habe ich meine kleine Schwester aufgeklärt, das weiß ich noch sehr genau. Und ihr das aber, glaube ich, alles ganz falsch erklärt, weil sie danach dann gedacht hat, sie hätte schon mal Sex gehabt und total in Panik war. Und daraufhin hat dann meine Mutter das übernommen und das nochmal alles richtig gesagt. Das weiß ich noch.
Auch die Medien spielen bei der Aufklärung eine große Rolle. Bücher wie Peter, Ida und Minimum kamen auch bei Maren Schmidts Aufklärung zum Einsatz. Manche Jugendliche haben auch vom Expertenteam von Dr. Sommer aus der Bravo viel gelernt. So auch Viola.
Ich habe schon immer die Bravo gelesen, oder was heißt immer, aber öfter mal, und schon immer sehr spannend gewesen. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt die absolut neuen Erkenntnisse gebracht hat, aber hat auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt, ja.
Maren Schmidt konnte mit der berühmten Aufklärungskolumne für Teenager dagegen nicht viel anfangen.
Dr. Sommer hat mir gar nichts erklärt.
Mittlerweile spielt auch das Internet bei der Aufklärung von Jugendlichen eine große Rolle. Zum Teil sehr junge Menschen erhalten dadurch viel einfacher Zugang zu Pornografie. Manche bereits im Alter von 10 Jahren. Plattformen wie YouPorn verbreiten Laienpornografie simpel und schnell. Doch das finden nicht alle gut. Viola Oberacker?
Ich glaube, was Pornos angeht, ist es problematisch, weil das auch ein bisschen so die eigenen Vorlieben vielleicht überschattet sozusagen, dass man dann denkt, man müsste so sein wie die im Porno. Es müsste einem genau das gefallen, was die im Porno toll finden, was ja bestimmt nicht immer der Fall ist. Und da orientiert man sich vielleicht ein bisschen zu arg dran. Aber was so Foren oder so Ratschläge angeht, ist es, denke ich, eher positiv, weil man dann halt, wie gesagt, auch andere Leidensgenossen, jetzt ganz böse ausgedrückt, findet oder halt Leute, die ähnliche Probleme haben und da dann halt eben merkt, dass man vielleicht doch ganz normal ist.
Mehr Normalität in Bezug auf den Umgang mit dem Thema Sex in den Medien wünscht sich Maren Schmidt.
In der Werbung und so weiter hast du die ganze Zeit Sex, aber es wird nicht auf so eine natürliche Art und Weise drüber gesprochen. Ich finde auch, wie Kinder aufwachsen, dass sie in 1000 Musikvideos Andeutungen auf alles Mögliche im Sex sehen, aber dass man dann in Spielfilmen oder so ganz selten eigentlich einfach mal ganz natürlich nackte Menschen sieht oder so.
Genau dies versuchen einige wenige Fernsehproduktionen. Darunter vor allem Produktionen des US-Senders HBO, wie die Serie Girls oder Sex and the City. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Und was glaubst du, was gibt es in der Gesellschaft so für Tabuthemen im Umgang mit Sex, worüber einfach nicht geredet wird?
Sex wird ja generell zum Teil tabuisiert, sage ich mal, in gewissen Kontexten.
Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich, kommt auf die Person drauf an. Für manche ist überhaupt das Reden über Sex schon ein Tabuthema.
Natürlich Details, Einzelheiten.
Dass die Eltern noch Sex haben, das möchte man eigentlich nicht wissen und darüber möchte man sich auch keine Gedanken machen.
Naja, bestimmt bei vielen immer noch, eben bei Homosexualität, denke ich, und wahrscheinlich auch noch vielleicht so bisschen abstraktere Sexpraktiken, wie so jetzt gerade mit Shades of Grey. Ich meine, es kommt jetzt natürlich ein bisschen mehr, aber ich glaube, allgemein ist es vielleicht bei anderen, also gerade bei anderen Generationen noch eher verpönt.
Wenn es um Gewalt geht oder natürlich alles, was also ins Kriminelle abrutscht.
Aber ansonsten, denke ich, kann man da heutzutage relativ offen drüber sprechen.
Ob man heute wirklich offen mit Sexualität umgeht, bezweifelt die Psychologin Kaya Ersfeld. Sie spricht sogar von einer neuen Bruderie. Seit der sexuellen Revolution in den 60ern habe sich einiges verändert. Bis in die 80er Jahre hinein war der Umgang mit dem Thema Sexualität sehr offen. Die Geschlechtskrankheit AIDS habe das wieder relativiert. Heute gehen laut der Therapeutin vor allem junge Menschen wieder eher zurückhaltend mit Sexualität um, wobei sie durchaus eine Diskrepanz feststellt.
Wenn man jetzt den Medien Glauben schenken soll, dann gibt's ja gar keine Tabus mehr. Wenn ich aber so mir die Paare anschaue, die zu mir kommen, ist es eher selten, dass Menschen frei und offen über das Thema Sexualität sprechen können. Der häufigere Fall ist ein sehr gehemmter Umgang mit dem Thema.
Der 22-jährige Lorenz Kandolf hat im Umgang mit Sexualität eigentlich keine Hemmungen. Er erzählt sehr offen von seinen Erfahrungen. Ein Tabuthema kennt er aber auch.
Ich glaube, was ein großes Tabuthema immer noch ist in der Gesellschaft allgemein, so Sex im Alter, also so 70 plus, also das ist vielleicht noch so ein Tabuthema, was, glaube ich, nicht so offen diskutiert wird, wie das Sex im Alter ist. Ich meine, es ist klar, dass alte Menschen auch noch Sex haben. Das ist natürlich schön für die, wenn die Sex haben, aber ich würde da nicht gern so zuschauen. So.
Auch Benedikt Reu spricht mit Freunden offen über sein Liebesleben. Er nennt ein anderes Tabuthema.
Ich meine, es ist immer schwer natürlich, sich irgendwie Versagen einzugestehen, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwas falsch gemacht. Und das dann öffentlich zu machen, dann vor allem bei so einem intimen Teil wie beim Sex.
Für Maren Schmidt ist Schweigen das eigentliche Problem.
Je mehr man das tabuisiert, nicht drüber redet, desto mehr wird es ja dann auch zu irgendwas Unnatürlichem. Ich glaube, es ist gut, viel drüber zu reden.
Bei dem ganzen Gerede über Sex sollte man aber auch nicht vergessen, dass es sich dabei um etwas Schönes handeln soll. Um eine intime Erfahrung zwischen zwei Menschen. Um die schönste Nebensache der Welt.
Das ist ja die höchste Form, die intimste Form von Kommunikation so gesehen, ne? Welche Person kommt dir näher als die Person, mit der du Sex hast?
Marlene Haug mit ihrem Werkstück Let's Talk About Sex. Ein Radiofeature als Abschlussarbeit im Studium der Medienwissenschaft.
Europa.
Sounds. Interessen.
Interessant.
Interessant.
Interesting.
Bye.
Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Vorhin haben wir gehört, dass für viele junge Leute das Thema Sexualität immer noch mit einem Tabu belegt ist. Tabus haben eine große Schnittmenge mit Political Correctness. Während früher Tabus auch Handlungen mit eingeschlossen haben, scheinen es heute vor allem Themen zu sein, über die nicht bzw. nur in einer bestimmten gesellschaftlich akzeptierten Weise gesprochen werden kann. Die wenigsten sind gegen Sex oder Geld verdienen. Und es kann auch keiner das Krank- oder Altwerden, den Tod oder den Stuhlgang verbieten. So scheinen Tabus sich heute überwiegend auf Themen und weniger auf Handlungen zu beziehen. Ein Tabu und für viele kaum vorstellbar ist, dass behinderte Menschen miteinander Sex haben. Genau diesem Thema widmet sich die Bachelorarbeit von Eva Oswald.
Chance und Risiko. Liebe und Sexualität mit Behinderung. Ein Feature.
Würden Sie mir erzählen, wie Sie sich kennengelernt haben?
Reisinger, 2002 in September. Dafür.
Und wo war das?
Im Geschäft gleich. Ausbildbereich. Dafür.
Wie haben Sie zum ersten Mal miteinander gesprochen? Wie war das?
Normal. Und erste große Liebe gefunden.
Und warum ist das Ihre große Liebe?
Erstmal ganz rot geworden. Rot im Gesicht. So einfach rausgefunden.
Und was mögen Sie besonders gerne aneinander?
Unsere Liebe, natürlich. Und Schnaps ein bisschen mehr. Ja.
Mhm. Und gibt's was, das Sie ganz besonders an Ihrem Freund mögen?
Gerne hab. Und Liebe. I don't wanna be your friend.
I just wanna be your lover. Claudia Drews und Marc Lippold. Kennengelernt und ineinander verliebt haben sich die beiden während der Arbeit. Die Arbeit, das sind die Werkstätten der Lebenshilfe Stuttgart. Hier kümmert sich Frank Schwab um den Bereich Sexualpädagogik.
Man traut ja Menschen mit Behinderung ganz oft wenig bis gar nichts zu. Die können nichts, die wissen nichts. Und von dem her wird ihnen das Thema Sexualität ganz oft auch abgesprochen, dass sie eigentlich gar keine sexuellen Wesen sind, sondern eher irgendwie nichts oder neutral und auch gar kein Bedürfnis haben, was das Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität anbelangt. Wobei unsere Erfahrungen aber ganz andere sind, dass die Bedürfnisse wie bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind, der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist gehört genauso zum Leben des Menschen mit Behinderung dazu, wie bei jedem in Anführungszeichen normalen Menschen auch.
Die Pro Familia kennen die meisten wegen ihrer Schwangerschaftsberatung. Die Mitarbeiter sind aber auch in der Sexualaufklärung für Menschen mit Behinderung aktiv. Anne Zangel und Jürgen Schaaf beraten in allen Belangen rund um die Themen Liebe und Sexualität. Ein sensibles Thema, das die öffentliche Wahrnehmung nur selten streift.
Ich glaube, bei den meisten Menschen ist es einfach so ein bisschen ausgelagert, sich überhaupt damit zu beschäftigen oder den Gedanken überhaupt zu haben, dass Menschen mit Behinderung einfach auch ganz normal Sexualität leben oder einfach auch Bedürfnisse haben. Ich glaube, viele schauen da einfach nicht hin. Oder viele nehmen das überhaupt nicht wahr, dass da eine Problematik entsteht.
Das Größte, was, glaube ich, noch zu machen ist, sind die Barrieren, die in den Köpfen und in den Herzen auch sind. Sei es jetzt auf Seite der Sexualpädagogen, Richtung Berührungsängste, Kontaktängste. Es ist aber auch einfach gesamtgesellschaftlich oder auch bei Fachkräften zu spüren, dass da manchmal auch davor gescheut wird, mit der eigenen Sexualität in Kontakt zu treten. Weil nur, wenn ich über meine eigene Sexualität Bescheid weiß, wenn ich mich und meine Denkwelten kenne, kann ich auch gut sexualpädagogisch arbeiten. Und da ist noch Potenzial nach oben.
Bei der Lebenshilfe hat man die Tabu-Ecke bereits verlassen. Mit den Bedürfnissen wird offen umgegangen und die Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln, sind vielfältig. Everyone has a summer they want to remember.
Einerseits bieten wir eine regelmäßige offene sexualpädagogische Sprechstunde an. Wir haben ganz viel Infomaterial, Bücher, Bilder, aber auch haptische Dinge zum Anfassen. Wie fühle ich mich so als Paar? Was ist gut? Wie gehe ich vielleicht mit Streit oder Konflikten um? Dann haben wir auch Single-Fortbildung schon angeboten. Über Rollenspiele, also ein bisschen Selbstfremdwahrnehmung aus, ein bisschen sich auszuprobieren. Könnte zum Beispiel sein, dass man jemanden in den Sexshop begleitet. Ja, wenn man vielleicht einfach stimulierende Dinge haben möchte. Dann zum Thema Single-Sein bieten wir auch regelmäßig Single-Partys an. Das ist dann, wie man sich so eine klassische Single-Party vorstellt, mit Herzchen, Nummer und Liebesbriefewand und Luftballontanz. Und also ganz bunt, einfach die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, Telefonnummer auszutauschen und vielleicht im Anschluss dann auch die oder den Partner seiner Wahl zu finden.
Und was, wenn den Eltern das Knistern in der Luft zu viel wird?
Da muss man einfach mal gucken, was ist für wen die richtige Dosis oder auch das richtige Vorgehen. Und nicht mit dem Hammer kommen und sagen, ihr Kind hat jetzt Sexualität zu haben, auch wenn sie das nicht wollen. Also das wäre ja der falsche Ansatz. Sondern einfach gucken, wie kann ich im Rahmen der Möglichkeiten, in dem der Mensch lebt, einfach ein vernünftiges Ergebnis erzielen.
Claudia Drews und Marc Lippold haben sich als Paar auch ohne Single-Party gefunden. Sie teilen sich eine gemeinsame Wohnung und gestalten selbstbestimmt ihre Beziehung.
In zuvor aus wohnen und ich bin zuvor aus.
Also sie teilen sich eine gemeinsame
Wohnung? Ja. Einmal Rest muss immer, einmal letztes Schlafzimmer. Aufgehalt. Auf zwei Zimmer.
Wie gefällt Ihnen das Zusammenleben?
Gut.
Ja.
Auch gut. Zusammenleben gut.
Und was ist das Schöne daran?
Alles. Ich spiele jetzt immer zusammen Fußball.
Und was machen Sie so besonders gerne miteinander, wenn Sie Freizeit haben?
Zusammenhalten.
Zusammenarbeiten.
Das auch? Und zusammen kochen?
Ja.
Gibt es auch Reisen, das ist immer Küche. Koche immer zusammen.
Und streiten Sie auch manchmal?
Nee. Das nicht.
Es gibt aber auch Menschen, die stark eingeschränkt sind, die sich nicht bewegen oder ausdrücken können. Dann fällt es schwer, jemanden kennenzulernen. Dazu noch einmal Frank Schwab von der Lebenshilfe.
Und für diese Menschen ist es wirklich schwierig, da geeignete Möglichkeiten zu finden. Aber die gibt es. Ich denke, man muss einfach im Alltag schauen, wo kann ich Erfahrungsmöglichkeiten aufmachen. Der Begriff Snuseln ist ja vielleicht ein gängiger Begriff. Kommt aus dem Holländischen, da geht es um Sinneswahrnehmung. Ja? Also visuell, auditiv, taktil, also alle Sinne ansprechend. Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, Körper zu erfahren und diesen Menschen einfach auch im Tun zu signalisieren, wo findest du denn Berührung schön? Und das macht man relativ schnell. Oder in Pflegesituationen. Ich kann jetzt jemand waschen, ja, indem ich ihn mehr oder weniger von oben bis unten einmal abschrub. Oder ich sage, hey, heute machen wir Wellness-Tag. Ja, ich lasse dir jetzt mal Wasser in die Wanne, stell da irgendwie vielleicht ein LED-Licht noch in die Ecke, mach uns ein bisschen Musik. Und wir machen es uns jetzt nett, ja, um da einfach Erfahrungsmöglichkeiten zu ermöglichen, dass jemand sich wohlfühlt und dass jemand auch merkt, okay, ich bin was wert, ich habe meinen eigenen Körper, den spüre ich irgendwie, ich kann zwar nicht alles oder bin teilweise sehr eingeschränkt, aber ich kann trotzdem in meinem Rahmen Dinge erfahren und erleben. Aber ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben, würde ich jetzt mal sagen, in diesem Segment. Da sind wir auch noch Lernende.
Eine weitere Möglichkeit, wie Menschen mit starken Einschränkungen sexuelle Erfahrungen sammeln können, ist die Sexualbegleitung oder auch Sexualassistenz. Sexualbegleiter und Sexualbegleiterinnen helfen bei der Entdeckung des eigenen Körpers und der eigenen Wünsche. Allerdings ist die Sexualbegleitung in Deutschland noch umstritten. Dazu noch einmal Jürgen Schaaf von der Pro Familia.
Es braucht die Sexualassistenz. Die ist von großer Bedeutung. Aber der Kontext, in dem sie sich befindet, ist halt immer noch schwierig, weil es eine sexuelle Dienstleistung ist.
Unter dem Namen Seelenkind betreibt Jessica Phillips eine Praxis für Körperarbeit und ganzheitliche Massage für Menschen mit und ohne Behinderung in Leinfelden Echterdingen. Bei ihrer Arbeit als Sexualbegleiterin stößt sie immer wieder auf Hindernisse.
Es ist immer die Angst dahinter, gerade in öffentlichen Institutionen wie die Pro Familia, die setzen sich da in nichts rein. Die haben ihre Gesetze und das Gesetz besagt eben, sobald man Hand anlegt, im Kinderbereich von den Menschen ist es schon eine sexuelle Handlung und das kann eben anders aufgefasst werden. Also geht es wirklich um Missbrauch, Drückbefohlener letztendlich. Sie fühlen sich auch nicht dafür verantwortlich in gewisser Weise, weil das ja auch klar geregelt ist, passive, aktive Sexualbegleitung. Die aktiven Taten sollen gefälligst andere machen. Aber man könnte die Leute ja auch in Druck schicken, ja, da wäre ja nichts dabei letztendlich. Aber das wollen sie dann natürlich auch nicht. Also sucht man dann eben Fachpersonal dafür, also in dem Fall Sexualbegleiterinnen. Aber die Sexualbegleiterinnen haben eben das Problem, dass letztendlich, was sie da tun, auch nicht so ganz wasserdicht ist. Aber das gilt wirklich nur für Leute, die nicht selber zum Ausdruck bringen können, was sie wollen, ob sie wollen, in welcher Form sie wollen.
Im Grunde genommen denken viele, dass Menschen mit Behinderung sehr auf Sexualassistenz angewiesen sind. Viele haben dahinter auch so ein Denken, die müssen nur ordentlich Sex kriegen und dann ticken die wieder richtig, um es platt zu sagen. Wenn ich aber mit diesen Männern arbeite, die quasi mit diesen Themen vorstellig geworden sind, dann stellt sich oft heraus, dass dahinter noch viel mehr und andere Bedürfnisse da sind und quasi reine Sexualassistenz den Zustand auch des Unwohlseins, den sie mitbringen, nicht beheben würde. Also folglich ist, ich sag mal, der Bedarf da, aber nicht so mit dem Gießkannenprinzip. Jetzt gibt's hier bitteschön Sexualassistenz für alle Menschen und alle Probleme sind gelöst. So einfach ist es nicht.
Doch es geht bei der Sexualbegleitung auch darum, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen und sich Zeit für die Menschen und ihre Bedürfnisse zu nehmen. Dazu noch einmal Sexualbegleiterin und Seelenkind Jessica Phillips.
Wenn man wirklich alles ausklammert und ich wirklich arbeiten dürfte, wie ich arbeiten möchte, dann wird es eigentlich mehrere Sitzungen sein, dann wird wirklich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut zwischen Menschen mit Behinderung und mir, dass man einfach auch wirklich eine emotionale Ebene irgendwo findet, dass man wirklich auch miteinander arbeiten kann. Und sich in dem Fall, also das muss man aber auch wieder wirklich stark trennen zwischen Menschen, die genau wissen, was sie brauchen. Ich sage jetzt wieder Querschnittgelähmte, die geistig völlig sitzen oder eben geistig Behinderte. Also es geht ein bisschen schwieriger, weil da muss man ja erstmal wirklich das Vertrauensverhältnis herstellen und ganz langsam die an das Thema ranführen und auch ganz langsam zeigen, was kann man jetzt mit seinem Penis machen, wofür ist die Klitoris da, da ist eine Stelle, die macht schöne Gefühle, wie gehe ich damit um, wie umarme ich den anderen Menschen, das ist eine ganz, ganz, ganz behutsame Vorgehensweise. Das kann man nicht in einer Session mit 3 Stunden abhandeln, das geht nicht. Also da muss ich wirklich was entwickeln.
Schöne Erlebnisse, Geborgenheit, neue Gefühle. Wo liegt die persönliche Grenze, wenn man Menschen so nahe kommt?
Die Gefahr dabei, dass da ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht, ist riesengroß. Und das Problem auch gerade bei geistig behinderten Menschen ist ja dann wirklich, dem muss eigentlich klar gemacht werden, dass eine Sexualbegleitung nur ein Übergang ist. Also das heißt, dass die Sexualbegleitung dafür da ist, dieses Thema überhaupt mal zu entdecken, aber dass die dann auch irgendwann wieder weg ist vielleicht. Oder dass die nur einmal im Monat kommt, ja, aber dass ich jetzt kein Partnerersatz bin. Das ist nämlich eine ganz, ganz schwierige Sache, wenn die Leute dann in Abhängigkeitsverhältnis reinrutschen. Und da bin ich dann wirklich weg, dann irgendwann auch, weil das kann echt böse enden, wenn sich jemand dann total an dich gewöhnt und irgendwann sagt die zum Beispiel, oh, das Geld ist nicht mehr da oder der Betreuer hat gewechselt, der will das jetzt nicht mehr. Was ist das mit den Menschen? Da kümmert sich kein Mensch mehr drum.
I feel that you shouldn't get involved in an intimate relationship
until you are emotionally mature enough to handle it, totally able to cope with your feelings and your sexuality without guilt, inhibition, or phoniness, but with love, tenderness, and honesty.
Da gab es aber doch auch noch Plan B, also das Bordell. Frank Schwab von der Lebenshilfe.
Wir haben eher eine G-Struktur. Ja, also wir nutzen die Möglichkeiten hier in Stuttgart. Also da leben wir dann auch Inklusion und gehen dann einfach in das Bordell. Wir schicken jetzt die Leute nicht dahin und sagen, jetzt mach mal. Das ist im Prinzip ein vorgelagerter Prozess, wo es vielleicht darum geht, möchte dieser Mensch wirklich mit einer Frau oder jedenfalls auch mit einem Mann irgendwie zusammen sein? Und dann kann man die Möglichkeiten ja mal so ein bisschen absprechen und ausloten. Das ist natürlich auch immer ein finanzielles Thema. Ja, weil Dienstleistung kostet Geld. Und je nachdem, in welcher Kategorie ich da einsteigen möchte, bin ich entweder, Anführungszeichen, Low Budget oder High End. Ja, aber das regelt der Markt und das Angebot.
Immer zusammen, immer. 14 Jahre zusammen.
Das wird auch für immer so bleiben, oder?
Bleibt so.
Ja.
Wollen Sie noch heiraten? Oder sind Sie schon?
Ja. Noch überlegen. Plan noch.
Möchten Sie noch Kinder bekommen?
Ja, mein Wunsch war.
Wie wir mit dem Kinderwunsch von Menschen mit Behinderung umgehen, gehört derzeit zu den großen sexualpädagogischen Herausforderungen. Anne Zangel von der Pro Familia.
Wenn ich in der Pubertät bin als junge Frau, dann verstehe ich natürlich auch mein Frausein ganz anders. Also ich werde einfach vom Mädchen zur Frau. Und was machen Frauen? Frauen kriegen Kinder. Und da versuche ich natürlich auch wieder in die Normalität zu gehen. Ja? Also wenn ich selber ein Defizit habe, ich will Frau sein wie alle anderen Frauen auch. Das heißt, ich will auch einen Partner haben und ich will auch Kinder haben.
Die Lage ist kompliziert, denn es gilt den Spagat zwischen der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und dem Wohl des Kindes zu schaffen. Frank Schwab.
Also wir hatten hier schon Kinder im Haus, in Anführungszeichen, wo wir dann zwar eine Lösung in einer begleitenden Elternschaft in Aalen gefunden haben, aber da gab es dann mittlerweile auch Entwicklungen, die dann auch einfach langfristig nicht so gut waren für die Familie und für das Kind, wo man dann immer so ein bisschen geteilter Meinung ist, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist gut oder auch weniger gut. Also da kommt man ganz schnell in so eine ethisch-moralische Ecke, wo man nie hundertprozentig sagen kann, ja oder nein.
Kann der Kinderwunsch nicht erfüllt werden, brauchen Menschen mit Behinderung Unterstützung. Jürgen Schaaf von der Pro Familia.
Es ist oft die Arbeit damit und darum und nicht eben den Kinderwunsch zu verhüten und alles ist wieder gut, weil es gibt immer wieder Beispiele, wo Frauen mit Behinderung Kinder bekommen und diese Kinder dann auch immer wieder vom Jugendamt weggenommen werden müssen, weil einfach die Sorgeberechtigung vom Jugendamtsseite her nicht gesehen wird und der Erziehungsauftrag nicht erfüllt werden kann. Aber die Frau hat ja überhaupt das Bedürfnis nicht erfüllt bekommen und wird dann folglich auch vielleicht immer wieder schwanger. Und es ist dann eher die Aufgabe, auch mit der Trauer zu arbeiten und auch die Verabschiedung des Wunsches, ein Kind zu haben und auch die Vorstellungen, die Erwartungen, die da damit verknüpft sind.
Das Umfeld, in dem Menschen mit Behinderung leben, prägt ihre Sexualität ebenso wie ihre individuellen Einschränkungen. Welche sexualpädagogischen Ziele in Werkstätten und Wohnheimen verfolgt werden, hängt auch von den Grundprinzipien der Träger ab. Leben die Menschen noch zu Hause, bestimmen die Eltern die Spielregeln. Frank Schwab von der Lebenshilfe.
Da hilft es mir jetzt nicht, wenn ich irgendwo zu Hause in meinem Stübchen sitzen muss, nur weil Mama, Papa oder Wohngruppenleiter oder sonst jemand sagt, du darfst nicht vors Haus, weil da ja unter was passieren könnte. Aus dieser Nummer kommt man einfach generell nicht raus. Ja? Das Problem sehe ich nur immer, dass man Menschen mit Behinderung die da immer irgendwie so das Gefühl haben, man muss die doch beschützen. Ja? Die haben eh schon mit vielen Handicaps zu kämpfen oder mit vielen Einschränkungen und verstehen vielleicht das Ganze nicht so. Und deshalb muss man sie ja ganz besonders beschützen. Aber einerseits sage ich ja, aber andererseits denke ich, man muss auch alleine geben. Also Chance und Risiko, es ist immer eine Abwägung. Und für Eltern immer eine schwierige Nummer, ja, weil da bleibt halt lebenslang das Kind, egal ob es 50 ist oder nicht.
Bei der Lebenshilfe haben sich Mitarbeiter und Geschäftsleitung dazu entschlossen, das Thema mit Offenheit und Toleranz anzugehen. Auch wenn damit nicht alle Schwierigkeiten aus der Welt geräumt sind, denn wie immer im Leben gibt es nicht die Lösung.
In einem professionellen Dienstleistungsverhältnis, also jetzt Betreuer und Mensch mit Behinderung, hat man immer diese Fürsorgegeschichte im Nacken und natürlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wo man sich dann im Zweifelsfall immer anhören muss, ja, warum hast du das zugelassen? Ja, da hättest du doch viel früher was tun müssen. Und ja, aber ich denke, da kommt man nie ganz raus. Ja, wie gesagt, das Leben ist immer Chance und Risiko. Und das gilt halt immer wieder ein bisschen abzuwägen und die Person einfach möglichst zu mündigen Akteuren zu machen, die einfach aufgrund von einem gewissen Wissen so oder so agieren. Ja, und im Leben ist halt nicht alles rational. Und wenn es dann um Liebe geht, dann schon gar nicht.
War Chance und Risiko. Liebe und Sexualität mit Behinderung. Ein Feature von Eva Oswald. Im Interview waren zu hören Frank Schwab von der Lebenshilfe e.V. Stuttgart. Anne Zangel und Jürgen Schaaf von der Pro Familia Stuttgart. Das Seelenkind Jessica Phillips. Claudia Drews und Marc Lippold, Mitarbeiter der Werkstätten der Lebenshilfe. Musik? Radiohead, Lovage.
Ooh.
Damit sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Heute über Sexualität als Tabu. Natürlich hat es sich auch Sigmund Freud nicht nehmen lassen, über ein so spannendes Thema wie Tabus nachzudenken. In seinem Werk Totem und Tabu nähert er sich dem Begriff aus der sicheren Warte wissenschaftlicher Objektivität und Distanz. Er sagt nämlich: Die Tabuverbote entbehren jeglicher Begründung. Sie sind unbekannter Herkunft, für uns unverständlich, erscheinen sie jenen selbstverständlich, die unter ihrer Herrschaft stehen. Freud wendet sich damit gegen jegliche gesellschaftliche und religiöse Reglementierungen, die Tabus eben auch befördern können. Das sollte uns vielleicht etwas zu denken geben, wie wir selbst mit Tabus umgehen. Nachhören können Sie die heutige, wie auch alle anderen Mikro-Europa-Sendungen auf der Homepage der Tübinger UB. Schauen Sie auch mal auf unserer Homepage mikro-europa.de vorbei. Wir sind auch unter Facebook erreichbar. An den Reglern saß heute Fabian Schaller, Redaktion hatte Ulrich Hägele und vom Mikrofon verabschiedet sich Gregor Teichmann.